In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 31. Juli 2025 durch Konrad. Die Themen: Rückblick auf die A-Tage in Freiburg, Ausblick: Lux Martin braucht Martina und Querungshilfen. Schweizer Alt-AKW am Rhein sollen im November Thema im Freiburger Rat werden. Zeituna, Rhein-Neckar als Verdachtsfall eingestuft, so eine Sonarmeldung des Bermuda-Funks. Die A-Tage rund um die KTS Katz gingen am Montag zu Ende. Unser Kollege Thomas war als Referent bei gleich drei Veranstaltungen am letzten Wochenende aktiv. Er berichtet über die Veranstaltungen, die er begleitet hat, und beschreibt die Stimmung, die bei den A-Tagen entstanden ist.
Bei uns haben wir jetzt unseren Kollegen Thomas. Thomas, du warst ja Referent bei den A-Tagen, die am Wochenende in Freiburg stattgefunden haben. Die neigen sich jetzt heute dem Ende zu. Was waren denn die A-Tage und in welchem Rahmen haben sie denn stattgefunden?
Ja, einen schönen guten Morgen. Die A-Tage ist eine selbstorganisierte Aktion. Junge Menschen haben sich aus dem Katz-Umfeld und aus anderen Zusammenhängen zusammengefunden und haben gesagt, sie wollen hier mal eine Justiz- und staatskritische Veranstaltungsreihe machen. A-Tage, A steht für anarchistische Tage. Das heißt, ein klar anarchistisches, verfasstes politisches Grundverständnis aller Teilnehmenden. Auch im Bereich des Anarchismus gibt es ja durchaus verschiedene Spielarten. Und das begann am Donnerstag mit einem erstmal Warm-up, mit dem Ankommen von Menschen. Es waren auch Menschen da aus der Schweiz, aus Frankreich. Es kamen Menschen aus Hamburg und aus anderen Städten. Also es war nicht nur eine rein lokale Veranstaltung. Und am Freitag gab es dann die erste inhaltliche Veranstaltung.
Ja, du selber warst der Referent. Was hast du denn für Veranstaltungen oder Workshops referiert am Wochenende?
Eben am Freitag gab es dann tatsächlich die erste Veranstaltung. Wir haben uns für 8.30 Uhr vor dem Amtsgericht verabredet. Courtwatch nennt sich das, also Gerichtsbeobachtung, Beobachtung von Prozessen. Da gibt es eine kleine Gruppe hier in Freiburg, die macht das mittlerweile seit ein paar Wochen mehr oder weniger regelmäßig und geht random in Prozesse rein, um einfach ein bisschen Öffentlichkeit zu repräsentieren. Und wir hatten diese Veranstaltung vorher auch öffentlich auf Tacker beworben. Und interessanterweise hat dann an diesem Morgen erstmalig das Amtsgericht eine wirklich scharfe Eingangskontrolle gemacht. Also da standen dann uniformierte JustizwachtmeisterInnen und haben jede einzelne Person, die das Amtsgericht betreten wollte, wirklich gründlich durchsucht. Das war also ganz, 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 ja, spannend. Und wir haben uns dann einen Prozess ausgesucht, haben uns angeguckt, welche Prozesse laufen an dem Morgen. Und das war dann diese typische, unter dem Begriff der Klassenjustiz zu subsumierende Verhandlungen. Ein Mann, 50 Jahre alt, angeklagt des gewerbsmäßigen Diebstahls, der hatte in einem Lagerraum eines Lokals ein bisschen Fleisch und ein bisschen Alkohol geklaut, hatte dann bei der Notunterkunft der Oase hier in Freiburg einem Menschen mit dem Fuß vor die Brust getreten und der andere fiel dann ein paar Treppenstufen hinab. Und das war dann ein ja fast ganztägiger Prozess, der da vonstatten ging und am Ende auch mit der Verurteilung des Angeklagten endete. Das war die Veranstaltung, die ich am Freitag mitgemacht habe.
Was versteht man denn unter Klassenjustiz?
Klassenjustiz ist ein kämpferischer Begriff, der sich absetzt von diesem reinen Demokratie- und Rechtsstaatsverständnis, wonach ja alles vor Gerichten gerecht zugehe, sondern der Klassenjustizgedanke meint in der Regel 80%, 90% der Verhandlungen, der Prozesse vor Strafgerichten wird gegen das Prekariat, gegen Menschen aus der Arbeiterinnenklasse geführt, gegen das Subproletariat. Und die Menschen, die halt eben über entsprechende finanzielle Ressourcen verfügen, die kommen entweder gar nicht vor Gericht oder die Prozesse werden dann zugunsten der Angeklagten verhandelt. Und Menschen, die eben unter den Begriff der Klassenjustiz fallen, sind in der Regel oder fast immer arm, sie sind schlecht ausgebildet, sie sind oft migrantisiert. Das heißt, wir haben es hier auch noch mit einer rassistischen Komponente zu tun und eben mit dieser klassistischen.
Du, weil ich jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest gerade von dem anderen, der anderen Veranstaltung erzählen, die du geleitet hast.
Das geleitet ist, genau, also geleitet, im anarchistischen Bereich wird es nicht geleitet. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Es gab dann am Samstag das Briefeschreiben für Gefangene. Das war ein netter, intimer Workshop. Menschen, die Interesse daran hatten, einfach Menschen, die im Gefängnis sitzen, Briefe zu schreiben, kamen da zusammen. Und meine Erfahrung, ich habe ja selber eine Weile im Gefängnis gesessen, ist, dass es da am Anfang eine große Hemmschwelle gibt. Das heißt, was kann ich Gefangenen schreiben? Wollen die überhaupt Post bekommen? Und um da ein bisschen so die Hemmschwelle zu senken, habe ich einen kleinen Input gegeben, haben den Menschen ein bisschen erzählt, welche Bedeutung Briefe in Gefängnissen haben. Denn für dich, für mich, für die Zuhörerinnen heute ist die Internettechnologie, Smartphones, Podcast, das ist völlig normal, und Gefängnisse sind in der Regel Internet- und Smartphone-freie Zonen. Auch die Telefonie ist nur eingeschränkt zugänglich, sodass am Ende als Kommunikationsmedium mit der Außenwelt fast nur die Briefe bleiben. Und um da Menschen ein bisschen die Hemmung zu nehmen, gibt es dann solche Workshops, so wie dann auch bei den A-Tagen. Und anschließend wurde zusammen Postkarten geschrieben, denn es macht immer noch einen Unterschied, ob ich alleine irgendwo an einem Schreibtisch sitze und in meinem stillen Kämmerlein irgendeine Karte oder einen Brief schreibe oder ob ich tatsächlich in einer Gruppe an einem Tisch sitze. Nicht, weil wir dann als Gruppe zusammen einen Brief schreiben, sondern man sitzt halt einfach gemeinsam in einem Raum, kann sich noch ein bisschen austauschen. Ja, und dann kamen einige Postkarten und auch Briefe zusammen.
Wie ist denn dein Fazit von den A-Tagen und von der Stimmung, die auch entstanden ist bei dieser Veranstaltungsreihe, bei diesen Tagen?
Es war eine sehr empowernde und die Menschen sehr berührende und begeisternde Veranstaltungsreihe. So habe ich es wahrgenommen. Es gab ja dann noch die dritte Veranstaltung, bei der ich war am Samstagabend, am Nachmittag. Da ging es dann um Abolitionismus, Abschaffung von Gefängnissen. Das ist ja auch dieser Charakter von so einer anarchistischen Veranstaltungsreihe. Staatskritisch, justizkritisch. Und es gab auch eine kulinarische Versorgung. Menschen haben gekocht. Es gab ein gemeinsames Brunchen. Das heißt, ein Vernetzungstreffen, wo Menschen aus verschiedenen Städten zusammenkamen, wo Menschen auch aus verschiedenen Zusammenhängen hier in Freiburg zusammenkamen, einmal in der KTS, aber es gab auch Veranstaltungen hier auf dem Kreta-Gelände. Und das macht Hoffnung auf mehr, denn Veranstaltungen wie die A-Tage gibt es noch nicht so viele. Wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen vorausgucken, Anfang Oktober wird es den Tattoo-Circus geben, auch in der KTS. Auch das kommt ja aus anarchistischen Kontexten, und angesichts der starken Bewegung von rechts, der Prozesse der Faschisierung, ist es einfach ganz wichtig, dass die linke Szene sich zusammenfindet, zusammentrifft. Und da sind solche Veranstaltungen wie die A-Tage zum einen inhaltlich ganz wichtig, einfach weil es gab eine Veranstaltung zum Thema Antisemitismus. Es gab eine Veranstaltung auch noch zum Thema Sicherheitstechnologie, also auch ganz lebenspraktisch. Wie kann ich mein Smartphone, meinen Rechner, meinen USB-Stick vor Zugriffen der staatlichen Repressionsbehörden schützen? Aber eben auch diese Vernetzung, dieses sich zusammenfinden, diese persönliche Ebene fand ich ganz besonders wichtig.
Was könnte denn daraus entstehen, glaubst du, aus so einem Vernetzungstreffen? Glaubst du, das war eine nachhaltige Veranstaltung, diese 3-4 Tage?
Also ich hoffe es, dass es eine nachhaltige Veranstaltung war. Was das Thema Codewatch zum Beispiel angeht, da hoffe ich nicht nur, weil ich selber Referent war, sondern weil es halt eben diese Gruppe hier auch gibt, dass es mehr Menschen dann geben wird, die immer mal wieder in Prozesse gehen, wo sonst nie Zuschauerinnen sitzen, weil sich die Öffentlichkeit überhaupt nicht dafür interessiert. Das heißt, es sind ja keine Geheimprozesse, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, die da stattfinden, sondern die Öffentlichkeit hat zu fast allen Prozessen Zugang. Es gibt Ausnahmen, wenn es um Familienrecht geht, wenn es um Scheidungsverfahren geht, die sind in der Regel nicht öffentlich, aber alles andere ist öffentlich zugänglich. Und die Idee von so einer Veranstaltung wie dann Courtwatch an diesem einen Tag war, Menschen einfach da ein bisschen zu animieren, zu inspirieren, zu sagen, okay, da engagiere ich mich. Das ist der eine Punkt. Ja, und in einem anderen, das einfach auch nochmal die Selbstvergewisserung der Szene. Ich bin nicht alleine. Wir sind viele. Wir sind hoffentlich in künftiger Zeit auch mehr. Und ja, dann hoffentlich, dass die Crew, die das jetzt gemacht hat, in derselben Besetzung oder auch mit neuen Menschen, die dazukommen wollen, das nächstes Jahr vielleicht wieder machen.
Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Thomas, für diesen kleinen Rückblick auf die A-Tage, die an diesem Wochenende stattgefunden haben und zu auch den Veranstaltungen, die du als Referent begleitet hast. Vielen Dank für das Interview.
Ich danke dir.
Die A-Tage waren vom 24. bis 28. Juli in Freiburg. Ausgewählter Lux Martin braucht sichere Verkehrswege und eine Partnerin. Und ich habe zumindest hier bei meinem Interview eine Partnerin, und zwar Alexandra Ickes vom NABU. Da ist sie Referentin für Artenschutz. Und ich sage mal herzlich gegrüßt.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Artenschutz ist natürlich ein etwas weiterer Begriff als nur Luchs. Aber Luchs ist natürlich auch ein schönes Tier. Und das ist natürlich ganz interessant, dass er jetzt wieder zurück ist in Baden-Württemberg. Genauer gesagt, er wurde zuerst ausgerottet und jetzt wird er hier ein bisschen wieder eingeführt. Wann wurde er denn eigentlich ausgerottet, beziehungsweise seit wann sind denn die Luchse wieder in Baden-Württemberg, ja, so heimisch werdend?
Das ist eine sehr gute Frage. Zunächst einmal wurde er tatsächlich als Jagdschädling bedroht. Das kostbare Pelz war natürlich dann auch noch ein Beweggrund, massiv gegen Luchse vorzugehen. Und in Deutschland sind es ungefähr 200 Jahre, seitdem er tatsächlich massiv ausgerottet wurde. Und das ist tragisch, denn der Luchs ist eine faszinierende Tierart. Sie gehört nach Baden-Württemberg. Es ist ein großer Beutegreifer, also ein Spitzenprädator. Er steht sozusagen an der Spitze der Nahrungskette und ist deswegen auch für unser Ökosystem wichtig. Und deswegen freuen wir uns, dass der Luchs jetzt wieder zurückgekehrt ist. Er ist immer mal wieder aufgetaucht. Das ist dahingehend zurückzuführen, dass angrenzend an Baden-Württemberg, zum Beispiel in Richtung Schweizer Jura, es Luchse gibt und die immer mal wieder einwandern, aber die Einwanderungsversuche eher spärlich sind. Und vor allem ist es beim Luchs so, dass die Männchen eher wandern und die Weibchen eher sesshafter sind. Also das heißt, sie nicht so eine große Ausbreitungstendenz haben. Und das haben wir leider in Baden-Württemberg jetzt gesehen. Die meisten Luchse, die bei uns umherstreifen, sind eben Männchen. Und deswegen brauchen wir dringend Weibchen. Deswegen gibt es auch ein Auswilderungsprojekt hier in Baden-Württemberg, das jetzt seit einigen Jahren läuft. Und man konnte dort auch schon tolle Luchse auswildern, die jetzt auch tatsächlich Fuß fassen konnten. Die haben sich in Baden-Württemberg wohlgefühlt. Und wir haben auch so das erste Weibchen zu verdanken, Verena, die erste Luchsdame, die bis jetzt noch in Baden-Württemberg im Nordschwarzwald unterwegs ist. Und die große Hoffnung ist natürlich, dass Verena für Nachwuchs sorgt, dass Baden-Württemberg sozusagen eine selbstständige, erhaltene Population bilden kann.
Ja, da kann ich gar keine Frage eigentlich mehr verstellen. Aber trotzdem, wenn ich schon so viele Antworten bekomme, dann kann ich ganz, ganz klar mal scharf nachfragen. Der gute Martin, der hat praktisch nur die Verena, wenn er überhaupt jemanden hat. Warum wird eigentlich Martin ausgewildert und warum nicht eine Martina?
Ah, ja, natürlich hätten wir uns über eine Martina mindestens genauso, wenn nicht sogar mehr gefreut. Allerdings ist es so, dass der Luchs jetzt nicht in Massen vorhanden ist. Und für das Projekt in Baden-Württemberg war es uns auch wichtig, dass man nicht unbedingt Luchse nimmt aus Populationen, wo es vielleicht auch nicht so optimal ist, dass man die sozusagen nicht ausbluten lässt. Deswegen kommen oder konnten alle Luchse, die bei uns ausgewildert wurden, tatsächlich aus Nachzuchten hervorgegangen werden. Also die kamen zum Beispiel aus dem Zoo, aus Tierparks, wo dann eben gezielt gute genetische Linien miteinander gekreuzt werden konnten. Und die Tiere, die sozusagen dann freigegeben wurden, die werden erst noch gründlich untersucht. Also das ist auch gar nicht so einfach, wirklich einen Luchs dann freizulassen. Die müssen viele Tests ablegen und zwar positiv bestehen, unter anderem Genetik, Gesundheit, aber auch ganz klar das Verhalten. Das heißt, der Luchs, der kriegt dann tatsächlich Testpersonen und Testhunde vorgesetzt. Und je nachdem, wie er sich verhält, optimalerweise natürlich scheu und zurückhaltend, erst dann kann man sicherstellen, okay, das Tier ist ausbildungsbereit. Und dann ist natürlich die große Frage, wohin geht das Tier nämlich? Baden-Württemberg ist nicht das einzige Land, das gerne Luchse auswildert. Und deswegen gibt es so eine Vereinigung, eine Fachgruppe, die dann entscheidet, wo letztendlich diese Tiere ausgewildert werden. Und deswegen können wir immer nur hoffen, aber wir haben uns gefreut, dass Martin zumindest jetzt zu uns nach Baden-Württemberg gekommen ist. Wir hoffen natürlich, dass auch weitere Luchse ausgewildert werden können. Momentan stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Es gibt gerade so zwei Weibchen, die auch in so einem Koordinationsgehege sich befinden und dort eben ja auf die Wildnis vorbereitet werden. Und mit etwas Glück können wir vielleicht sogar demnächst auch noch wieder ein weiteres Weibchen begrüßen.
Das heißt, das ist gar nicht mal so einfach praktisch an Luchse ranzukommen, weil ich habe mir das eigentlich ganz relativ lässig vorgestellt. Es gibt ja im Grunde genommen genügend Zooluchse und die dürfen sich ja vermehren, weil Kinder oder auch Erwachsene, die mögen es immer, so kleine Luchse zu sehen, Luchsbabys zu sehen und einzelne Zoos, die töten ja auch schon ihren Nachwuchs, weil es ganz einfach zu viele von ihren Tieren gibt. Aber beim Luchs ist es nicht so der Fall.
Also die Frage ist ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite kann man Luchse eigentlich relativ gut in Zoos vermehren. Das hat in der Vergangenheit auch dazu geführt, dass es tatsächlich zu viele Luchse gab und man deswegen eher weniger gezüchtet hat, weil man eben genug Tiere hatte. Damals gab es noch gar nicht diese Auswilderungsprojekte. Jetzt ist es so, dass man praktisch diese Zuchtbemühungen wieder neu ankurbeln muss. Und deswegen natürlich, so ein Luchs entsteht nicht von heute auf morgen. Und des Weiteren ist natürlich die genetische Linie sehr wichtig. Also wir können nicht jeden Luchs nehmen. Wir möchten natürlich einen Luchs haben, optimalerweise, der sich in unsere Region eben gut etablieren kann und eben kein, ich sag mal, eine wilde Kreuzung aus verschiedenen genetischen Linien, die dann aber vielleicht auf die Fitness sich negativ auswirken könnte. Deswegen ist es schon wichtig, dass man dort sich gut überlegt, welche Tiere man miteinander kreuzt. Und wenn es dann klappt, das klappt natürlich auch nicht immer, ne? Die Luchse haben natürlich auch ein Mitspracherecht, dann können wir uns natürlich nur freuen. Und wenn dann diese Tiere auch noch wirklich geeignet sind für die Auswilderung, und dann wir auch noch das Glück haben, in Baden-Württemberg ein Tier auswildern zu können, dann sind wir, glaube ich, alle sehr happy. Aber der Weg dorthin kann tatsächlich auch langwierig sein und ist natürlich nicht so einfach. Generell muss man auch sagen, dass es immer sozusagen leichter ist, eine Tierart auszurotten, als die dann wieder anzusiedeln. Und deswegen ist natürlich auch wichtig, dass wir den Artenschutz auch ernst nehmen und Tiere, die eben bedroht sind, nicht noch weiter verschlechtern. Das gilt nicht nur für Luchse, sondern generell für alle Tierarten.
In Baden-Württemberg gibt es ja auch ein Riesenhabitat, das nennt sich Schwarzwald. Und da gibt es natürlich auch den Begriff Naturpark Schwarzwald. Und das soll ja auch gestärkt werden. Inwiefern tut das dem Luchs einfach gut, wenn hier im Schwarzwald ein Naturpark Schwarzwald entsteht?
Der Luchs, der ist relativ anpassungsfähig. Er braucht allerdings große Territorien. Also er hat ein sehr großes Streifgebiet und deswegen ist natürlich ein zusammenhängender Wald, der eben nicht intensiv bewirtschaftet wird oder touristisch extrem, begangen wird, natürlich sehr hilfreich. Der Luchs ist nämlich eine eher scheue Tierart. Er mag diese Rückzugsräume, er braucht auch diese Rückzugsräume. Das Positive ist, der Schwarzwald ist tatsächlich noch ein recht gut zusammenhängendes Waldgebiet und deswegen eignet sich der Schwarzwald eigentlich auch sehr gut für die Auswilderung. Aber nicht nur der Schwarzwald ist potenzielles Gebiet, auch die Schwäbische Alb ist für den Luchs tatsächlich geeignet. Und wir hoffen natürlich, dass, wenn sich mal so eine Population etabliert hat, sich natürlich nicht nur auf den Schwarzwald bezieht, sondern auch noch angrenzende Gebiete eben besiedeln kann, damit auch Baden-Württemberg so eine Art Trittstein wird für den Luchs, damit der Luchs sich auch weiter nach Norden ausbreiten kann oder eben auch nach Westen und Osten, also dass dort die Vernetzung eben stattfindet. Aber nichtsdestotrotz braucht es eben diese Gebiete, die eben auf der einen Seite eine gute Nahrungsgrundlage darstellt, aber da zweifle ich jetzt eher weniger dran. Der Luchs, der nimmt sehr gerne Rehwild zum Beispiel an und Rehe gibt es in Baden-Württemberg oder generell in Deutschland eigentlich recht viele, da mangelt es denen sozusagen nicht an Nahrung, aber tatsächlich an Rückzugsräume. Das ist was, was es vielleicht nicht überall gibt. Und Baden-Württemberg ist leider ein sehr besiedeltes Gebiet. Viele Straßen, viele Schienen kreuzen eben den Lebensraum auch von einem wandernden Luchs. Und wir sehen es leider in Baden-Württemberg. In den letzten 2 Jahren sind leider schon 3 Luchse an unseren Straßen gestorben. Deswegen gilt auch hier, dass man wirklich viele Bemühungen und Anstrengungen unternehmen muss, damit eben Grünbrücken entstehen oder auch dieser Generalwildwegeplan, das ist so eine Planungsgrundlage, wo man eben Waldgebiete miteinander vernetzt, dass diese auch wirklich verpflichtend umgesetzt wird, damit die Tiere, also nicht nur der Luchs, sondern auch zum Beispiel Rothirsche oder auch Wildkatzen, einfach auch wieder wandern können, ohne Gefahr zu gehen, Straßen, gefährliche Straßen zu kreuzen.
Das heißt, der Luchs Martin, der ja auf die Auswilderung vorbereitet worden ist, hat sowas Ähnliches wie eine ABC-Schützen-Straßenverkehrsschulung erhalten, oder?
Das ist jetzt nicht. Allerdings gehen wir davon aus, dass die Auswilderungsorte, die sind geheim, die weiß ich auch selbst nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass man dort strategisch gute Punkte genutzt hat, damit eben nicht der Luchs gleich nach der Auswilderung die erste Straße passieren muss. Allerdings kann man sich natürlich auch nie wirklich sicher sein, wohin es dann die Tiere verschlägt. Die sind ja sozusagen frei, wenn man sie auswildert und können tatsächlich auch abwandern. Gott sei Dank ist das bisher noch nicht passiert mit den Luchsen, die wir bisher auswildern konnten. Die sind alle mehr oder weniger im Ländle geblieben. Allerdings, eine Garantie hat man natürlich nie. Was aber sehr hilfreich ist, bei jeder Auswilderung oder bei jedem Fangversuch von einem Luchs, die Luchse werden dann Gesundheitschecks natürlich durchgeführt und zugeführt. Allerdings kriegen sie auch ein Sendehalsband. Das ist natürlich super spannend, auch gerade für die Wissenschaft, um eben wirklich genau zu sehen, welche Wege benutzen Luchse, wie groß sind ihre Reviere und so weiter und so fort. Also da kann man tatsächlich mit jeder Auswilderung auch sehr viel neues Wissen generieren, das uns vielleicht auch hilft, unsere Straßen sicherer zu gestalten oder zumindest diese wichtigen Knotenpunkte für den Luchs zu erkennen.
Das heißt, dann kann man nur Martin ein langes, autofreies Leben wünschen, hier für Baden-Württemberg und natürlich, dass er bald seine Martina bekommt. Dann danke ich mal hier Alexandra Ickes, NABU-Referentin für Artenschutz, für dieses Gespräch. Merci. Die durch die TRAS-Studie wieder angezogene Debatte um die Altreaktoren der Schweiz, die Gefährdung durch ihre unbefristete Betrieb, soll wieder im November in den Freiburger Rat kommen. Stadträtin Bärbel Schäfer begründete ihren Vorstoß wie folgt.
Einen Beschlussantrag zum weiteren Verfahren, einem Aufsetzungsantrag zur Gefährdung der Stadt Freiburg durch Unfälle in Schweizer Atomkraftwerken hören mit einer Antragsbegründung und stimmen danach darüber ab, ob wir das Thema dann wie folgt einbringen. Am 4.11. im Umweltausschuss, am 17.11. im HFA und am 25.11. im Gemeinderat. Somit ist es hier lediglich der Aufsetzungsantrag. Frau Stadträtin Kilian begründet. Nee? Pardon, Frau Stadträtin Bärbel Schäfer, pardon, gründet.
Alles gut. Ja, Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, den Antrag zu begründen. Ich glaube, es ist manchen so gegangen wie mir, als im Juni die Studie der TRAS zu den Konsequenzen eines Atomunfalles in den Schweizer Kernkraftwerken vorgestellt wurde. Ich glaube, wir haben uns damals so gefreut, dass Fessenheim abgeschaltet wurde, dass wir den Rest vielleicht vergessen haben, dass wir an der Grenze zur Schweiz die 4 mitältesten Kernkraftwerke der Welt stehen haben, mit entsprechenden Sicherheitsrisiken. Kernkraftwerke, die keine fixe Laufzeitbegrenzung haben, sondern eigentlich immer politisch verlängert werden. Und deshalb ist, glaube ich, deutlich geworden, auch mit diesen verheerenden Auswirkungen, die das ein Unfall auch auf unsere Stadt hätte, dass wir drüber reden müssen und gerne drüber reden möchten in einer öffentlichen Sitzung. Da geht es uns um 2 große Stränge. Das eine ist, dass wir uns miteinander dann überlegen können, wie wollen wir politisch wirksam werden, dahingehend, dass diese Kernkraftwerke bald abgeschaltet werden, und zwar mit einer Verbindlichkeit, die einfach in der Rechtssituation im Moment so nicht gegeben ist. Und das Zweite, Entschuldigung, wie sind wir darauf vorbereitet als Stadt? Jetzt ist uns schon klar, der Katastrophenschutz ist jetzt nicht Selbstverwaltungsaufgabe oder Zuständigkeit des Gemeinderates, aber das ist für uns nur ein Aspekt. Wir wollen natürlich gern, wenn wir schon überlegen, was wir politisch tun wollen, wäre es für uns natürlich gut, wenn wir auch eine Information hätten, wie diese Lage eingeschätzt wird von den Fachleuten. Vielleicht kann man ja auch die Verfasser der Studie dann einladen, um die Studie vorzustellen. Aber darüber hinaus wollen wir natürlich auch diskutieren, was müssen wir noch tun, was dann eben auch in der Zuständigkeit möglicherweise des Gemeinderats liegt. Deshalb würden wir uns sehr freuen über eine große Unterstützung dieses Antrags. Danke.
Vielen Dank, Stadtpräsident Bärbel Schäfer. Somit kommen wir zur Abstimmung. Ich sehe keine Gegenrede. Wer ist für die Aufsetzung der entsprechenden Beschlussantragsfassung Gefährdung der Stadt Freiburg durch Unfälle in Schweizer Atomkraftwerken? Umweltausschuss 4.11. HFA 17.11. und 24.11. im Gemeinderat. Das ist bei 2 Enthaltungen einstimmig, 42 und 2 Enthaltungen. Herzlichen Dank.
Es folgt eine Meldung des Bermuda-Funks Mannheim im Rahmen der Sonarmeldungen.
Das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, LFV, beobachtet seit Dezember 2024 die in Mannheim aktive Gruppe Saituna-Rheine-Neckar-Kreis als Verdachtsfall im Bereich des säkularen extremistischen pro-palästinensischen Spektrums. Wie Behördenpräsidentin Beate Bube im parlamentarischen Kontrollgremium des Landtags mitteilte, erfolgt die Einstufung auf Grundlage von Aktivitäten, die sich nach Einschätzung des LFV gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und das Prinzip der Völkerverständigung richten. Innenminister Thomas Strobel, CDU, und Bube stellten dort den Verfassungsschutzbericht 2024 vor. Ein Sprecher des LFV erklärte, die Gruppierung sei ein zentraler Akteur bei pro-palästinensischen Protesten in der Region. Bei Veranstaltungen sowie auf Social Media habe man wiederholt israelfeindliche und demokratiekritische Äußerungen festgestellt. So sei etwa das Existenzrecht Israels offen in Frage gestellt worden. Als Beispiel wurde das Zitat eines Rentners genannt: „Ich scheiß auf das Existenzrecht Israels." Solche oder ähnliche Aussagen seien auch bei weiteren Kundgebungen in Mannheim zu hören gewesen. Das LFH betont, dass sich der Beobachtungsauftrag aus Aktivitäten der Gruppe und ihrer Mitglieder ergebe, die, Zitat, die auswärtigen Belange Deutschlands gefährden, Zitat Ende, könnten. Am Montagabend, dem 21.07., veranstaltete Saituna eine Kundgebung unter dem Motto „Stoppt den Hungertod, brecht die Blockade jetzt“ auf dem Mannheimer Marktplatz. Nach Polizeiangaben versammelten sich dort zeitweise bis zu 120 Personen. In Redebeiträgen wurde die Einstufung durch den Verfassungsschutz heftig kritisiert. Sie sei ein Versuch, die Protestbewegung einzuschüchtern. Ein Redner erklärte, es existiere kein, Zitat, juristisches Existenzrecht für Staaten. Israel wurde als Staat bezeichnet, der für Genozid, Apartheid und Kolonialismus stehe. Wörtlich hieß es: „Natürlich ist es uns scheißegal, dass wir vom Verfassungsschutz beobachtet werden." RednerInnen äußerten sich zudem emotional zur humanitären Lage im Gazastreifen und warfen Israel die Blockade von Hilfslieferungen vor. Israel hingegen machte mit Drohnenaufnahmen öffentlich, dass hunderte Hilfstransporter mit Zustimmung des Landes in Gaza bereitstünden, ihre Verteilung aber durch die UN und Hamas behindert werde. Am 24. und 25. Juli seien laut israelischer Angaben mehr als 270 Lkw mit Hilfsgütern geliefert worden, nachdem die UN die Verteilung wieder aufgenommen habe. Die Stadt Mannheim untersagte im Vorfeld der Demonstration einem bekannten Aktivisten der Gruppe den öffentlichen Auftritt. Laut Stadt hatte dieser wiederholt die Parole „From the river to the sea, Palestine will be free“ in einer als aufwieglerisch bewerteten Weise verwendet.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 31. Juli 2025 durch Konrad. Und zwar!
umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.